And now here's Benny Goodman's orchestra in the greatest of all the Goodman recordings, Sing, Sing, Sing.
Es kommen viele junge Leute, das habe ich schon in Berlin gehabt, dass junge Leute im Nadelstreifenanzug kommen mit einem weißen Hemd und Taschentüchern und also wirklich in einem ganz anderen Aufzug, als es sonst so üblich ist. Diese jungen Leute sind aufgewachsen mit der elektronischen Musik, mit der elektrischen Musik und sie wissen nicht, was Artie Shaw und Benny Goodman 1937, 38, 39 gemacht hat. Wenn Sie nun dann hören auf meiner Veranstaltung und ich spiele nun auf einmal diese großen Orchester mit derselben Lautstärke, wie Ihre Musik gespielt wird, dann sagen Sie auf einmal, das ist ja unwahrscheinlich. Wir haben ja gar nicht gewusst, dass es früher eine so tolle Musik gegeben hat.
Günter Discher, geboren 1925, ist der älteste Discjockey Deutschlands. Wenn er heute Platten auflegt, in Freiburg, Leipzig oder seiner Heimatstadt Hamburg, dann sind die Säle ausgebucht. Seit seiner Pensionierung veranstaltet Günter Discher Swing-Partys. Die Platten hierzu holt er sich aus seinem eigenen Wohnzimmer oder besser seinem Archiv. Denn Günter Discher unterhält mit 25.000 Schallplatten eine der größten Privatsammlungen Deutschlands. Die Leidenschaft für Platten und Jazz hat ihn das ganze Leben begleitet und auch beinahe das Leben gekostet. Denn Günter Discher war Angehöriger der Hamburger Swing-Jugend. Swing war für ihn und seine Freunde während des sogenannten Dritten Reiches mehr als nur Musik. Swing war eine Lebenseinstellung. Eine, die der nationalsozialistischen Diktatur und ihrer Ideologie diametral entgegenstand.
In unseren Augen, da muss der deutsche Junge der Zukunft schlank und rank sein. Flink wie Windhunde, zäh wie Leder und hart wie Krugstahl.
Da tanzten die Swing-Heinis, wie sie sich selbst nannten, buchstäblich aus der Reihe. Mit einem Swing-Verbot und härtesten Strafen versuchten die Nationalsozialisten schließlich, diese abtrünnigen Jugendlichen zurück ins Glied zu drängen. Die Swing-Kids, Jugendliche von 15, 16 oder 17 Jahren, galten als Staatsfeinde. Dabei war es kein politisches Motiv, sondern mehr der Zufall, der Günter Discher und seine Freunde zu Swing-Anhängern machte.
Wir jungen Leute spielten damals, oder ich würde sagen, wir Kinder spielten auf unserem Grammophon, also ein Trichtergrammophon der 20er Jahre. Da spielten wir wahllos Schallplatten drauf. Da wurden also Operetten, Märsche gespielt, Walzer, humoristische Schallplatten, wie auch immer. Und plötzlich kam ein Freund und brachte Platten aus Amerika mit. Seine Eltern kamen aus den Vereinigten Staaten und brachten nun ein paar Schallplatten von Duke Ellington und Paul Whiteman und auch aus dem ersten amerikanischen Tonfilm Schlager von damals mit. Und das gefiel uns natürlich besonders gut, weil diese Musik hatte einen Rhythmus. Unsere früheren Operetten und so weiter, die wir da einfach runtergedudelt haben, die hatten ja diesen straffen Rhythmus nicht. Und so kamen wir dann zur Swingmusik. Wir waren natürlich keine Jazzfans und keine großen Fachleute, aber die Musik war, ja, sie war irgendwie aufregend und das interessierte uns.
Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Duke Ellington und Benny Goodman hießen die neuen Idole, die in den deutschen Großstädten etliche Jugendliche in ihren Bann zogen. Mit Attributen wie Niggermusik und Judengejohle polemisierten die nationalsozialistischen Machthaber dagegen. Gehorsam fiel die Hitlerjugend ein.
Ja, das begann ja schon in der Volksschule. Viele Freunde aus der Klasse waren ja bei der Hitlerjugend und die mussten ja dann in den sogenannten Wehrertüchtigungslagern Mutproben machen, wurden da von Gleichaltrigen kommandiert. Man stellte also fest, dass also das Naziregime schon die Jugend auf ihre Angriffskriege vorbereitete. Und da haben wir uns also abgewendet und haben gesagt, das ist nicht unser Lebensstil. Außerdem war die Swing-Musik natürlich Freiheit, grenzenlose Freiheit. Alleine das Improvisieren der Musiker zeigt ja schon die Freiheit der amerikanischen Jazzmusik, während im deutschen Rundfunk ja nur triefende Marschmusik gespielt wurde.
Die Sehnsucht nach grenzenloser Freiheit, nach Individualität und wildem Aufbegehren stand gegen die Unterordnung, die Anpassung, den Gehorsam der Massen, verdeutlicht im wuchtigen Gleichmaß der Marschmusik, die keinen Ausreißer duldete. Während die Hitlerjugend dem Führer huldigte, schauten die Swing-Heinis in ganz andere Richtungen. Über den Kanal nach England und über den großen Teich nach Amerika.
Ja, die Swing-Jugend orientierte sich natürlich einmal an den Filmen, die bis 1941 ja noch gezeigt wurden. Und da sah man auch die amerikanischen Orchester, die in Dinner-Jackets spielten und so weiter. Da war natürlich eine gewisse Eleganz vorhanden. Und das versuchte die Swing-Jugend nachzumachen. Das war sehr schwierig. Man musste also etliches Geld ausgeben. Man musste einen Schneider bestechen, dass der dann so etwas machte, weil wir trugen ja möglichst lange Jackets. Das war ja auch schon verpönt. Und die Damen machten Marlene Dietrich nach. Die trugen dann Hosen. Das war schon noch verpönter. Dann kam natürlich Lippenstift und Nagellack und all sowas dazu. Während die BDM-Mädchen, die sahen ja verboten aus. Ne? Das war also auch ein Kontrast.
Lange Haare und ein lässiges Auftreten, das ließ sich nicht mit dem Bild vom braven Mädel mit flachsblonden Zöpfen und dem Jungen mit geradem Scheitel und Koppel vereinen. Die Moral einer ganzen Generation, eines ganzen Landes schien auf provokante Weise bedroht. Der Swing-Virus musste ausgetrieben, sprich aus den Infizierten herausgeprügelt werden.
Die Swing-Jugend hatte das allmählich satt, dass immer, wenn sie aus dem Kino kam, wurde sie draußen kontrolliert und die Ausweise mussten vorgezeigt werden und so weiter. Die Nazis kontrollierten ja alles. Die kontrollierten auch in den Zügen, wer wann wohin fuhr und so weiter. Aber wie gesagt, dieser ganze Druck, der auf diese Jugend ausgeübt wurde, der erzeugte natürlich auch Gegendruck. Und das ist ganz klar, dass die Jugend dann nicht nur Streitereien, sondern auch Prügeleien sich mit der damaligen Streifen-HJ leistete. Da begannen dann die Beschwerden und dann fingen die Nazis also an, brutal durchzugreifen, weil man hatte Angst, dass die Jugendlichen auch zur Swing-Jugend rüberlaufen, weil die salopper und leichter lebten als die von der Hitlerjugend, die praktisch nur das nachplapperte, was von oben herunter angesagt war.
Berlin, den 18. August 1941. An den Herrn Minister. Betrifft Hamburger Swingkreise. In meiner Vorlage vom 18. Februar 1941 betreff Verkauf und Wiedergabe englischer Schallplatten hatte ich auf das unwürdige Verhalten anglophiler Hamburger Kreise hingewiesen. Herr Minister hatte seinerzeit einer Aktion gegen diese Kreise nicht zugestimmt. Nunmehr muss ich ergänzend mitteilen, dass die Hot- und Swing-Demonstrationen jugendlicher anglophiler Kreise in Hamburg inzwischen staatsfeindliche und reaktionär zersetzende Formen angenommen haben. Es handelt sich hier zum Teil um degenerierte und kriminell veranlagte, auch mischblütige Jugendliche, die sich zu Cliquen bzw. musikalischen Gangsterbanden zusammengeschlossen haben und die gesund empfindende Bevölkerung durch die Art ihres Auftretens und die Würdelosigkeit ihrer musikalischen Exzesse terrorisieren. Ich bitte den Herrn Minister, einer Sofortaktion zuzustimmen. Heil Hitler, gezeichnet Schäffler, Abteilung M.
Swing-Tanzen war verboten. Swing-Platten wurden nur noch heimlich abgespielt. Doch je größer der Druck von oben wurde, desto wilder und ausgelassener hotteten die Swing-Heinis bei ihren illegalen Partys an immer anderen Orten. Subversiv waren auch die Begrüßungsformeln. Aus Hans wurde James, aus Thomas Tommy und aus Günther Discher wurde Big. Und wenn sich Tommy und Big auf der Straße begegneten, begrüßten sie sich mit Swing Heil. Auch in anderen deutschen Großstädten lehnten sich die Swing-Fans gegen das Verbot ihrer Musik auf. Sie taten das, wie sich der Frankfurter Musiker und Swing-Kid Emil Mangelsdorf erinnert, mit Cleverness und beinahe halsbrecherischem Spott.
Wir haben dann eine Band gegründet und haben dann natürlich auch versucht, einen Job zu bekommen. Das geschah auch und so fanden wir einen Job in der Kaiserstraße im Kiffhäuser Hotel. Und das Lokal, eines von mehreren Lokalen in diesem Hotel, das war die Rokoko-Diele. Und viele Frankfurter erinnern sich noch, die selbst dort verkehrt sind. Und wir haben dort Jazz gespielt. Wir haben, wie sich das inzwischen so rumgesprochen hat, auch den englischen Titeln, haben wir deutsche Titel gegeben. Wir haben zum Beispiel Tiger Egg, haben wir gesagt, Löwenjacht im Taunus und haben so eigentlich unseren Spaß gehabt.
Es wird einmal ein Wunder geschehen.
Im Jahr 1942 bereitet Hitler nach dem gescheiterten Angriff auf Moskau die militärische Sommeroffensive vor. Man beginnt, sich auf einen zähen und langen Krieg einzurichten. In den Kinos werden die Menschen mit sentimentalen Durchhaltefilmen jenseits aller Kriegsgräuel abgelenkt. Und Zara Leander liefert das musikalische Programm dazu. Günter Discher ist 17 Jahre alt und absolviert eine kaufmännische Lehre in einem Hamburger Betrieb. Wann immer er kann und sein karges Einkommen es erlaubt, macht er sich auf die Suche nach Schallplatten und er versteckt sie zu Hause im Wohnzimmer. Das ist riskant. Die Repressalien gegen die Swing-Jugend werden immer stärker. Viele von ihnen werden abgeholt und verschwinden im Knast. Wer Glück hat, kommt in den Wochenendkarzer nach Bergedorf. Wer Pech hat, kommt nach Florida.
Florida war das Polizeigefängnis, das sogenannte Konzentrationslager in Fuhlsbüttel, was 1933 praktisch schon von der Gestapo eingerichtet wurde. Normalerweise war das ja früher das Hamburger Gefängnis. Und das benutzte die Gestapo für die Tausende von Kommunisten und Gewerkschafts- und SPD-Leute und so weiter, die also zwischen 33 und 45 abgeholt worden sind. Das nannte deswegen Jugend Florida, ja.
Und dann trifft es auch Günter Discher, den gerade mal 17-jährigen Lehrjungen, den seine Freunde Big nennen. Von einem Unbekannten wird er denunziert.
Ich bin morgens im Betrieb verhaftet worden, kamen zwei Herren in Ledermantel von der Gestapo. Ich musste dann zum Chef raufkommen. Ja, die sagten, ja, Sie sind verhaftet, nehmen Sie Ihren Mantel mit. Dann sind Sie mit mir in die Wohnung meiner Mutter gefahren oder in unsere Wohnung sozusagen. Meine Mutter war ganz baff mit zwei Herren, was wollten die? Und die rannten dann natürlich gleich ins Wohnzimmer, ohne was zu sagen. Also Benehmen hatten diese Herren ja nicht und wurden dann die Schränke aufgerissen und da waren die Schallplatten alle nicht mehr vorhanden. Die hatte ich 14 Tage vorher ausgelagert, weil mir das auch schon zu heiß wurde. Das heißt, meine Schallplattensammlung konnten sie also nicht beschlagnahmen. Und dann haben sie bei mir die deutschen Tanzorchester beschlagnahmt und haben gesagt, die sind in ihren Kreisen auch verboten. Das waren so Platten von Michel Jari, von Bimbo, dem Tricktrommler der Berliner Scala oder Platten von Willy Berghink, also was damals als Tanzmusik kaufbar war und was also auch nicht anrüchig war. Ja, und so zogen wir dann mit zwei Beamten, jeder ein Stapel Schellackplatten und der Gefangene in der Mitte zogen wir dann in die Gestapo-Leitstelle hier in Hamburg. Und ich kam dann in den Spiegelsaal, einen Raum, wo nur ein Fenster war, da mussten sich die Inhaftierten alle hinsetzen. Ja, und dann wurden wir in Ketten runtergebracht. Swing-Jugend waren die ja Schwerverbrecher, also in Handschellen, und kamen dann in den Gefängniswagen und wurden dann nach Fuhlsbüttel in das Durchgangskonzentrationslager gebracht. Das war dann der erste Abend.
Günter Discher wird in das Konzentrationslager Moringen in der Nähe von Göttingen gebracht. Gemeinsam mit 1300 anderen Häftlingen muss er dort bis Kriegsende Zwangsarbeit verrichten.
Wir haben uns damit geholfen. Man muss bedenken, Theresienstadt, die Ghetto-Swinger, die durften ja für die SS Musik machen. Während in Moringen hatten wir ja gar keine Instrumente. Wir haben dann von der Swing-Jugend abends ein bisschen unter der Wolldecke gesungen. Schlager, so Teske, der Torske, der Gutti, Gutti, soweit das überhaupt möglich war. Man musste ja vorsichtig sein, denn draußen lief ja die SS hinterm Stacheldraht rum und die Posten machten ja ihre Runden und so weiter. Also da musste man schon ein bisschen vorsichtig sein. Aber sonst Musik haben wir weiter überhaupt nicht gehört.
Nach der Befreiung kehrt Günter Discher nach Hamburg zurück. Von seinen Freunden aus der Swing-Szene ist kaum noch jemand da. Wohnung, Kleidung, Nahrungsmittel, alles muss neu organisiert werden. Und auch die heißgeliebten Jazzplatten, für die Discher so viel riskiert hat, gibt es nicht mehr. Doch für Günter Discher bedeutet das Ende zugleich Anfang.
2 Jahre später, ich hatte dann meine Kaufmannsgeldprüfung nachgeholt. Und in der Firma war eine Frau, die war nicht ausgebombt. Und der hatte ich eine Teddy-Staufer-Platte geschenkt. Und die hat sie mir dann zurückgegeben, hat gesagt, das ist die erste, mit der können Sie jetzt wieder eine neue Sammlung aufbauen.